Jesus und Mohammed, auf wen können wir bauen? Vor einigen Jahren war eine Bausparkasse mit dem Slogan, auf diese Steine können Sie bauen. Und Leute, meine Altersklasse haben bestimmt noch die Melodie im Hintergrund. Ich singe die Ihnen jetzt nicht vor, die Werbemelodie, aber das war sehr wirkungsvoll. Diese Werbung enthielt ein Versprechen, wenn Sie uns vertrauen, dann haben Sie eine solide Grundlage für Ihr Haus. Für Baufinanzierung. Auf diese Steine können Sie bauen. Wir geben deinem Haus ein solides Fundament. Auf uns kannst du dich verlassen. Und später fügte, ich glaube, es war dieselbe Bausparkasse, dann einen anderen Slogan hinzu. Wir geben ihrer Zukunft ein Zuhause. Das war die logische Konsequenz. Auf wen können wir bauen? Wer gibt unserer Zukunft ein Zuhause? Unsere Frage heute Morgen ist viel brisanter, viel weitreichender. Nicht nur, worauf bauen wir unser Haus, sondern worauf bauen wir unser Leben, unsere Zukunft, unsere Existenz? Wer gibt ihrer Zukunft ein Zuhause? Das ist die Frage. Oder anders formuliert, wie können wir unser Haus heute so bauen, dass es morgen nicht einkracht? Welche Steine sind sicher genug, um uns dauerhaft als Fundament dienen zu können? Jesus hat in der Bergpredigt das Leben vieler Zeitgenossen mit einem Haus verglichen, das auf schlüpfrigen Grund gebaut ist. Und er hat es so formuliert in Matthäus 7, da sagt er, wer meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute, als ein Platzregen kam und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus. Da fiel es um. Und sein Fall war groß. Auf wen können wir bauen? Unsere Frage deutet schon an, in welche Richtung wir suchen. Ich denke, mit etwas Sprachgefühl haben Sie das gemerkt. Auf wen können wir bauen? Wir fragen nicht, auf was können wir bauen? Wir suchen hier nicht in erster Linie eine Institution. Wir suchen nicht ein System von Prinzipien und Leitsätzen, das unser Leben sicher macht. Wir suchen nicht nach bestimmten Fähigkeiten, die unser Leben absichern. Wir fragen nicht nach Werten, auf die wir uns verlassen können. Auf wen können wir bauen? Das ist die Frage nach einer Person. Und da stellt sich die Folgefrage, kann eine Person diese Last überhaupt tragen? In den letzten 4 Tagen haben wir immer wieder versucht aufzuzeigen, ja, Jesus Christus ist diese Person. Und wir haben versucht, den Zuhörern die Argumente aufzuzeigen und sie zu ermutigen, dieser Person, Jesus Christus, zu vertrauen. Und wenn wir das so vertreten und wenn wir dazu ermutigen, dann drängt sich aber eine weitere Folgefrage auf, nämlich die Frage, warum ausgerechnet er? Warum unbedingt Jesus? Man muss nicht erst 92 Jahre alt werden, um zu der Einsicht zu gelangen, wie Helmut Schmidt vor 2 Jahren in der ARD-Sendung Beckmann kundtat. Da sagte Helmut Schmidt, dass er sich heute am stärksten vom Buddhismus angezogen fühle. Ausgelöst worden sei seine Distanz zum christlichen Glauben durch die Erkenntnis, dass Gläubige anderer Religionen genauso ernsthaft glaubten wie Christen. Soweit Helmut Schmidt nun, das ist keine so ganz neue Erkenntnis, auch wenn Helmut Schmidt sie sicherlich sehr staatsmännisch vorgetragen hat. Es gibt einiges, woran etliche Leute mit großem Ernst glauben, ganz gewiss. Auch an den Kommunismus haben zeitweilig viele Menschen geglaubt. Und zwar sehr, sehr innig, mit großem Ernst. Es gibt ein kommunistisches Glaubensbekenntnis, das zu DDR-Zeiten in Leipziger Schulen verteilt wurde. Da heißt es unter anderem, dass es nachgebildet dem apostolischen Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Menschen, den allmächtigen Schöpfer aller Werke, an die Technik, die alles beherrscht, die empfangen ist vom menschlichen Geist, geboren von der Wissenschaft, gelitten unter der Rückständigkeit, auferstanden in unserer Zeit, zum höchsten Wert erhoben, so dass sie, also die Wissenschaft, einst richten wird, die lebenden und toten Völker. Ich glaube an den guten Geist im Menschen, an die herrschende Klasse, die Gemeinschaft der Menschen guten Willens, an ein besseres Leben, eine herrliche Zukunft und den ewigen Bestand der Materie. So, das ist ein kommunistisches Glaubensbekenntnis, das kann man auch glauben. Und das haben auch viele mit großer Innigkeit geglaubt. Aber ist das ein Beweis für die Wahrheit? In Großbritannien haben sie ausgerechnet, dass es bis 2050 mehr Moscheebesucher dort geben wird als Kirchgänger. Aber was beweist das? Die Nachrichtenagentur Reuters hat zusammen mit dem Sozialforschungsinstitut Ipsos 19.000 Personen etwa aus 24 Ländern befragt, ob sie an ein höheres Wesen glaubten. Und knapp mehr als die Hälfte, nämlich 51%, haben das bejaht. Ja, sie glaubten an ein höheres Wesen und sie glaubten irgendwie an ein Leben nach dem Tod. Aber was meint man nun mit höherem Wesen? Das ist ja doch sehr nebulös. Ein kritischer Zeitgenosse hat mal gesagt, die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Aber was hilft mir ein höheres Wesen? Damit kann ich mich vielleicht von Zeit zu Zeit beruhigen, dass da noch irgendwer oder irgendwas ist, das mir möglicherweise helfen könnte. Aber wie soll ich darauf bauen? Dazu müsste ich schon genaueres wissen. Wer ist dieses höhere Wesen? Was erwartet es von mir? Wie kann ich es kennenlernen? Auf wen können wir bauen? Und konkrete Angebote gibt es ja genug. Zum Beispiel eben jene 3, die unsere Überschrift bestimmen. Buddha, Jesus und Mohammed. Um das mal in aktuellen Zahlen auszudrücken, etwa 2,3 Milliarden Menschen zählen sich zum Christentum. Also im weitesten Sinne gehören zu einer Kirche, halten sich für Christen, meinen, sie wären in einem christlichen Umfeld geboren und gehörten irgendwie dazu. 2,3 Milliarden, 1,6 Milliarden Muslime und 470 Millionen Buddhisten. Das so nur mal als Überblick über die Zahlen. Wie kann man da sinnvoll entscheiden? Man kann ja nicht nach Mehrheit gehen und sagen, 2,3 Milliarden Christen, dann sind die wohl im Recht. In einigen Jahren wird der Islam zahlenmäßig wahrscheinlich die Christenheit überholt haben. Dann müsste sich die Wahrheit damit ja auch ändern. Wie hat man es gemacht? In unserer Kultur ist die Wahrheitsfrage, ist die Entscheidung im Hinblick auf die Religion inzwischen keine Wahrheitsfrage mehr. Das hat man inzwischen bei den Geschmacksfragen eingeordnet. Früher war das mal eine Wahrheitsfrage, heute ist es eine Geschmacksfrage geworden. Da hat man freie Auswahl. Es geht in etwa so wie bei uns in der Markthalle in Langenhagen. Wir haben eine wunderschöne Markthalle. Da gibt es einen Italiener, einen Türken, der sich als Spanier ausgibt, einen Griechen. Früher gab es da noch einen Franzosen, bei dem bekam man den besten Camembert. Und ich schätze am meisten den Italiener, weil der den besten Kaffee bietet. Markt der Religion, so stellen sich viele das vor. Hauptsache es schmeckt dir, Hauptsache du fühlst dich gut dabei und verdirbst dir nicht religiös den Magen. Hauptsache du fühlst dich wohl in deiner Religion. Das ist doch gut. Wenn es dir hilft, wenn es dir gut tut, dann mach es doch. Es kommt letztlich nicht so drauf an, an was genau du glaubst und an wen genau du glaubst. Denn, so die Annahme, hinter den verschiedenen Religionen steckt letztlich doch derselbe Gott. Und der Volksmund hat ja diesen schönen Spruch geprägt, ob Jude, Christ, ob Hottentott, wir glauben all an einen Gott. Erst diese Woche sagte mir eine Frau am Telefon, die mich hier im Büro anrief und sich als Muslimin zu erkennen gab, aber wir glauben doch an denselben Gott, nicht wahr? Und ich sagte, am kommenden Sonntag werde ich darüber einen Vortrag halten, hören Sie sich das doch mal im Internet an. Das klingt auf den ersten Blick ganz besonnen, dass ja alle irgendwo eine Gemeinsamkeit haben. Aber wissen Sie, sobald man näher an die Religion herangeht, funktioniert das nicht mehr. Das kann nicht sein, dass alle an einen Gott glauben, einfach weil sich die Religionen viel zu stark widersprechen. Nehmen wir nur mal die Frage des Gottesverständnisses. Im Hinduismus gibt es mehr als 330 Millionen Götter. Im Buddhismus gibt es gar keinen. In der Bibel gibt es den dreieinigen Gott, der sich als den Vater Jesu Christi, als der Vater Jesu Christi zu erkennen gibt. Im Islam ist es nur der Allah, der völlig jenseitig ist und der es kategorisch ablehnt. Wenn man nach dem Buch des Koran geht, der es kategorisch ablehnt, auch nur im Entferntesten mit einem Sohn in Verbindung gebracht zu werden. Das widerspricht sich alles total. Und deswegen kann es nicht derselbe Gott sein. Und noch etwas kommt hinzu. Sobald man näher an die Religionen herangeht, merkt man nicht nur, dass sie sich stark widersprechen, sondern auch, dass letztlich jede Religion, jeder Glaube mit einem absoluten Anspruch daherkommt. Es wird ja immer gesagt, dass die östlichen Religionen so tolerant seien, aber wer sich dort einmal umschaut und die Situation wirklich studiert, wird merken, dass das nicht stimmt. Ein Beispiel ist Ravi Zacharias, geboren in Indien, aufgewachsen in einem hinduistischen Umfeld, mit langjährigen Kontakten dann auch zum Islam. Und er macht in diesem Buch Jesus, Gedankenstrich, der einzig wahre Gott, Fragezeichen, diese Bemerkung und gibt den Hinweis, dass im Herzen jeder Religion eine kompromisslose Hingabe an eine bestimmte Sicht vorliegt, wer Gott ist. Und er sagt dann weiter, jede Religion ist im Kern exklusiv. Jede Religion glaubt, dass sie im Recht ist. Und auch wenn man sagt, ja, die Hindus sind ja so pluralistisch, da kann so vieles unter ein und demselben Dach miteinander existieren, wenn ein Hindu seinen Glauben öffentlich verlässt und Christ wird, dann kann es oft passieren, dass seine Familie ihn für tot erklärt. Und es gibt die Fälle, etwa ein ehemaliger hinduistischer Priester wurde Christ und er wurde dann von seiner Familie dazu quasi gezwungen, an einer Zeremonie teilzunehmen, die seine eigene Beerdigung feierte. Er saß also dabei bei seiner eigenen symbolischen Beerdigung. Nein, nein, so tolerant ist das nicht. Wir müssen den Dingen auf den Grund gehen. Wir müssen fragen, was wahr ist, was zählt. Denn wenn die Religionen sich widersprechen, heißt das ja, es gibt wahren Glauben und es gibt falschen Glauben. Gut, höchstens alle sind falsch. Aber es können nicht alle gleichzeitig wahr sein. Und wenn ich mich an einen falschen Glauben hänge, wenn ich eine Täuschung für die Wahrheit halte, dann läuft mein ganzes Leben in die falsche Richtung. Da verlasse ich mich möglicherweise auf einen Gott, den es gar nicht gibt. Oder ich bilde mir ein, mit dem Tod sei alles aus und dann bin ich tot und merke, hoppla, es ist doch nicht alles aus. Haben wir gestern ausführlich drüber geredet. Wenn ich mich hier täusche, dann baue ich mein Leben auf Sand. Und es ist absolut nicht egal. Es ist absolut nicht egal, ob ich mich an eine Wahrheit halte oder an einen Irrtum. Es ist absolut nicht egal, ob der Arzt mir die richtige Medizin verschreibt oder das falsche Medikament. Es hängt unendlich viel davon ab. Und deswegen müssen wir diese Frage klären, auf wen können wir bauen? Wir können das nicht einfach im Regal der Geschmacksfragen stehen lassen. Fangen wir mal mit dem Buddhismus an. Buddha steht ja als Erster hier in unserer Reihe. Was schlägt Buddha vor? Buddha lehrt einen vierstufigen Heilsweg. Buddha sagt, erstens, Leben ist Leiden. Das ganze Leben ist Leiden. Zweitens, wodurch entsteht das Leiden? Dadurch, dass wir unerfüllte Wünsche haben, ungelöschten Durst, Begehren nennt er das. Ja, drittens, wie kriegen wir das Leiden weg? Wir müssen alle Wünsche und Sehnsüchte in uns abtöten. Ja, also Buddha sagt wörtlich, versuche deinen Durst zu betäuben und so dem Strom schmerzvoller Dinge, aus denen die Welt besteht, zu entfliehen. Und gelange so zum Nirvana, dem nicht-personalen Dasein, das ohne Leid ist. Also wenn es dich nicht mehr gibt, dann bist du ohne Leid. Dann hast du auch nicht mehr viel davon. Also wir müssen alle Wünsche und Sehnsüchte in uns abtöten, darum geht es. Und zuletzt müssen wir unser Ich abtöten. Wir müssen zu einer totalen inneren Leere kommen. Unser Denken, unser Bewusstsein, unser Wollen müssen wir aufgeben. Und nur so können wir erleuchtet werden. Und schließlich, viertens, die Methode zur Erreichung dieses Zieles, zur Erreichung dieser völligen Leere mit Doppel-E, ist der sogenannte achtteilige Pfad des Buddhismus. Und die höchste, die wichtigste Stufe dieses achtteiligen Pfades ist die Meditation, ist die Versenkung, Atemübungen, Konzentrationsübungen, Meditationsübungen. Yoga spielt dabei eine große Rolle. Make your mind blank. Räume alles weg, was du am Denken bist, und lass dich ganz entleeren. Nur so kommst du zu dir, wenn du nicht mehr bei dir bist. Leben ist Leiden, Leid entsteht durch Begehren, Begehren muss abgetötet werden, versuch's mit Yoga. Das ist die Kurzfassung. Und haben Sie gemerkt, wer in diesem Konzept fehlt? Buddha. Buddha selbst. Buddha hat sich niemals als Gott verstanden oder als persönlichen Helfer. Buddha, das bedeutet ja übersetzt, der Erleuchtete ist nur ein Lehrer, so sieht er sich. Wie der Mathelehrer, der gesagt hat, Leute, ich habe euch ja gesagt, wie ihr die Aufgaben lösen sollt. Lösen müsst ihr sie jetzt selber. Ich bin nicht dazu da, eure Matheaufgaben zu lösen. Sie hatten wahrscheinlich auch so einen Mathelehrer. Und seine Nachfolger aber haben es dann irgendwann nicht mehr ausgehalten. Sie haben Buddha nachträglich zu ihrem Gott gemacht. Sie haben Buddha nachträglich göttlich verehrt. Und das sagt viel über uns Menschen. Wir halten es nicht aus ohne einen Gott. Und dabei sind dann auch diese Buddha-Figuren entstanden, die waren nicht im Sinne des Erfinders. Und ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass Buddha so ausgesehen hat. Das ist noch in einem China-Restaurant in Osnabrück, wo wir früher gelebt haben. Da stand am Ausgang immer so eine große Buddha-Figur. Und unsere Tabea war noch ganz klein, vielleicht 2 Jahre oder so. Und sie sah diese Buddha-Figur und war beeindruckt und sagte, dicker Mann, so sieht Buddha aus. Wie ihn sich Nachfolger vorgestellt haben. Sie verstehen, der Buddhismus ist seinem Wesen nach eine atheistische Religion. Es gibt keinen Gott, es gibt keinen, der sich um mich kümmert. Es gibt keine Person, zu der ich beten kann. Da ist niemand da, auf den ich bauen könne. Da ist keiner, zu dem ich beten dürfte. Da ist auch keiner, dem ich verpflichtet bin. Es macht die Sache so bequem, aber auch wiederum nicht sehr hilfreich. Buddha ist lange tot. Gestorben ca. 480 vor Christus mit 80 Jahren, wahrscheinlich an einer Lebensmittelvergiftung, wie man sagt. Und er hat niemals von sich behauptet, dass er uns helfen kann. Auf wen können wir bauen? Etwa 500 Jahre nach Buddha wird in Bethlehem ein Junge geboren. Unter sehr speziellen Umständen. Mit gut 30 Jahren tritt er an die Öffentlichkeit. Und was er sagt, ist ungeheuerlich. Das hat niemand so vor ihm zu sagen, sich gewagt, sich getraut. Er sagt zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch mich. Sagt dieser Mann, gut 30-jährig, unerhört. An anderer Stelle sagt er, mir ist gegeben, am Ende des Matthäus-Evangeliums, alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu meinen Nachfolgern alle Völker dieser Welt. Und ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Es ist unerhört. Und dieser junge Mann sagt weiter, Matthäus 11, können Sie das nachlesen, das war einer seiner Begleiter, seiner Jünger, die das aufgeschrieben haben. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Frieden geben. Kommt her und stellt euer Leben unter mein Joch, unter meine Führung. Dann werdet ihr Frieden finden für eure Seele. Das sagt er. Wer ist das? Wir reiben uns die Augen und wir fragen, wer gibt ihm das Recht dazu, so zu sprechen? Woran sollen wir erkennen, dass er uns nicht täuscht? Was unterscheidet Jesus von den anderen? Und heute würde man sagen, was ist sein Alleinstellungsmerkmal? Was macht ihn so exklusiv? Denn exklusiv ist der Anspruch ja allemal. Und während wir darüber nachdenken, jetzt im zweiten Teil meines Vortrags, werden wir diesen Jesus auch immer mit einer dritten Person noch vergleichen. Also Buddha, Jesus und dann diese dritte Person, die nochmal 600 Jahre nach Jesus auf der Bühne der Weltgeschichte erscheinen wird und deren Todesjahr wir recht genau datieren können. Mohammed starb im Jahr 632 nach Christus. Buddha starb im Jahr 480 vor Christus. Wann starb Jesus? Zunächst mal ist erstaunlich, was wir über Jesu Geburt wissen. Und wenn ich jetzt mit Ihnen die Alleinstellungsmerkmale Jesu aufliste, dann fasse ich das jeweils in einem Punkt zusammen, was ich als Aspekt über ihn sagen will. Und Sie können all diese Punkte am Ausgang dann nach diesem Gottesdienst nochmal auf einem kleinen Merkzettel mit nach Hause geben. Nehmen, bitte bedienen Sie sich da. Was ist das Erste, was wir über seine Geburt wissen? Nur Jesus wurde lange vorher angekündigt. Das ist ein herausragendes Alleinstellungsmerkmal Jesu. Die Zeit seiner Geburt, der Geburtsort Bethlehem, besondere Umstände der Geburt, seine Wundertätigkeit, sein grauenvoller Tod, seine Auferstehung, das alles ist Jahrhunderte vorher durch die Propheten vorausgesagt worden. Gibt es von keinem anderen. Dass mal so eine Andeutung zufällig auf jemanden zutrifft, das kann sein. Aber massiv eine Vielzahl exakter, präziser Vorgaben, die sich alle in dieser einen Person erfüllen. Das ist unglaublich. Und das können Sie nachprüfen. Die Texte waren ja fertig. Das Alte Testament war ja fertig, bevor Jesus kam. Da ist ja nicht nachträglich etwas hinein manipuliert worden. Nur Jesus wurde Jahrhunderte vorher angekündigt. Schauen Sie, der Islam entstand 600 nach Christus. Er geht zurück auf Visionen von Mohammed. Mohammed, der ein ganz normaler Mensch war und mehr für sich auch nicht in Anspruch genommen hat. Ja, ein Prophet, aber ein ganz normaler Mensch. Der Buddhismus wurde ins Leben gerufen durch einen vornehmen Sohn aus einem Fürstenhaus namens Siddhartha Gautama, geboren 560 vor Christus. Dieser Fürstensohn geht aus dem Haus, nachdem er jahrzehntelang behütet aufgewachsen ist und er begegnet dem Leid und er kann das Leid nicht verarbeiten. Dass Menschen sterben, dass Menschen krank bleiben, dass Menschen verarmen. Und er kommt zu dem Ergebnis, Leben ist Leiden. Und dem Leiden entkomme ich nur dadurch, dass ich alle meine Wünsche und Hoffnungen und Begierden abtöte und ganz leer werde und meditiere und mich selbst verliere. Und wenn ich aufgehört habe zu denken, dann erst bin ich wirklich erleuchtet. So ist das entstanden. Aber keiner von den anderen wurde in irgendeiner vergleichbaren Weise angekündigt wie Jesus Christus. Das ist ein Fakt. Das ist eine Tatsache. Das Erste, nur Jesus wurde lange vorher angekündigt. Zweites Alleinstellungsmerkmal. Nur Jesus war ohne Sünde. Nur Jesus war ohne Schuld. Bei allen Religionsstiftern wird zugegeben, ja, dass es sterbliche Menschen waren. Es wird nirgendwo Sündlosigkeit behauptet, weder von Siddhartha Gautama noch von Mohammed. Auch nicht von ihren Anhängern wird es behauptet. Ja, Mohammed, geboren 570 nach Christus in Mekka, war ursprünglich arabischer Kaufmann. Mit 40 Jahren hat er dann diese Visionen in der Höhle. Und zunächst ist er selbst nicht sicher, wo kommen diese Visionen her. Er denkt, das könnten auch Dämonen sein, die da zu ihm gesprochen haben. Er thematisiert das. Später bei der Durchsetzung seiner Ziele wendet er viel Gewalt an, etwa bei der Besetzung von Mekka. Und nachdem seine Lieblingsfrau Khadija gestorben ist, sagt man, soll er in eine gewisse Haltlosigkeit gefallen sein. Er hat sich zeitweilig getröstet, er hat sich 10 Ehefrauen genehmigt, obwohl der Koran nur 4 erlaubte. Dafür gab es dann eine Sonderoffenbarung. Das ist Mohammed. Und Buddha, üppiges Leben, Junge aus gutem Haus, verwöhnt. Wenn Sie wissen, wie seine Jugend aussah, lesen Sie das berühmte Buch von Hermann Hesse, Siddhartha Gautama. Ja, und einer seiner Nachfolger, den kennen Sie auch, das ist der Mann, der immer freundlich grinst, der Dalai Lama. Der Dalai Lama versteht sich als die 14. Inkarnation des Buddha, also als die 14. Wiederverkörperung des Buddha. Und der Dalai Lama hat in einem Interview 1993 schon gesagt, dass er nicht sündlos sei. Er hat das so auf seine Art ausgedrückt: Ich bin nicht der beste Dalai Lama, den es gegeben hat, aber auch nicht der schlechteste. Damit kann man auch leben. Aber Jesus war ohne Sünde. Verstehen Sie diesen Gegensatz? Jesus hat von sich selbst in einer Auseinandersetzung mit seinen Gegnern gesagt: Könnt ihr mich irgendeiner Sünde bezichtigen? Ich sage Ihnen, wenn ich mit meinen Gegnern diskutieren würde, würde ich es nicht wagen, Ihnen diese Frage zu stellen. Aber Jesus hat es getan. Und keiner konnte ihn irgendeiner Sünde überführen. Mit dem Bodenpersonal Jesu Christi ist das etwas anderes. Alle Gemeinden dieser Welt sind vorläufig. In unseren Gemeinden wird es immer auch Probleme geben und menschlichen Ärger, weil Gemeinden es aus Menschen bestehen. Das ist ganz normal. Es wird niemals eine perfekte Gemeinde geben bis an das Ende der Tage. Es gibt immer wieder menschliche Schuld. Aber Jesus war ohne Sünde. Schließen Sie bitte nicht vom Bodenpersonal auf den Chef. In diesem Falle geht das nicht. Eine Unterscheidung muss man aber vornehmen. Es wird mal gesagt, ja, im Christentum gibt es ja auch viel Gewaltanwendung. Es hat die Kreuzzüge gegeben. Regt euch nicht auf über die Mordaufrufe, die im Koran stehen. Aber hier müssen Sie einfach ehrlicherweise einen grundsätzlichen Unterschied berücksichtigen, wenn wir die beiden vergleichen. Im Koran wird der Heilige Krieg angeordnet. Für einen Moslem kann es zur religiösen Pflicht gehören, unter bestimmten Umständen gewaltsam seinen Glauben auszubreiten. Ich kann Ihnen, wenn Sie es im Einzelnen interessiert, eine ganze Zusammenstellung von Zitaten aus dem Koran dazu geben. Jesus Christus hat seinen Nachfolgern grundsätzlich und strengstens untersagt, Gewalt anzuwenden bei der Ausbreitung oder auch nur bei der Verteidigung des Glaubens. Das Neue Testament vertritt ganz eindeutig das Gewaltmonopol des Staates. Und Jesus hat deutlich gesagt, wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Der Staat hütet das Recht. Und kein Christ, der sich auf Jesus Christus beruft, hat auch nur die geringste Rechtfertigung dafür, bei der Ausbreitung seines Glaubens Gewalt anzuwenden. In körperlicher oder seelischer Hinsicht oder wie auch immer. Jesus war ohne Sünde. Und wissen Sie, viele Nichtchristen haben das erkannt, die haben das gesehen. Mahatma Gandhi hat das gesehen. Er sprach von der idealen Gestalt Christi, geduldig, freundlich, liebevoll. Er hat das gesehen. Oder der Historiker Lecky, der ist nicht bekannt als Christ gewesen. Und er hat in seiner berühmten Geschichte, ich lese Ihnen dieses Zitat vor, A History of European Morals, also eine Geschichte der europäischen Moralentwicklung, da hat er über Jesus gesagt, als Nichtchrist: Der Charakter Jesu war nicht nur das höchste Vorbild der Tugend, sondern der Charakter war auch der stärkste Anreiz zur Ausübung von Tugend. Und er hat einen so tiefgehenden Einfluss ausgeübt, dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass das schlichte Zeugnis seiner 3-jährigen Wirkungszeit mehr dazu beigetragen hat, die Menschen milder zu machen, als alle Ausführungen der Philosophen und alle Ermahnungen der Moralisten, schreibt Lecky in seiner Geschichte der europäischen Moral. Eine interessante Beobachtung von einem unverdächtigen Zeugen. Nur Jesus war ohne Schuld. Und mein Rat an Sie ist, lesen Sie einfach mal die Evangelien daraufhin. Lesen Sie die Evangelien mit dieser Frage, wer ist dieser Mann? Wer ist Jesus? Was für ein Porträt kann ich von ihm dort finden? Und dann das dritte Alleinstellungsmerkmal, nur Jesus tat zahlreiche Wunder. Vom Buddha werden keine Wunder berichtet, von Mohammed gut, vielleicht wundersam, dass er die eine oder andere Schlacht gewonnen hat, aber es ist nie von ihm berichtet worden, dass er direkt ein Wunder tat, um Menschen zu heilen, zum Beispiel. Und Mohammed hat auch immer wieder gesagt, ich bin nur ein Prophet. Das ganze Leben von Jesus aber war vom Wunderbaren gekennzeichnet. Seine Geburt war ein Wunder, die Heilung. Er hat Lahme wieder auf die Beine gestellt, Blinde von einer Sekunde auf die andere dazu gebracht, dass sie wieder sehen konnten. Leprakranke spontan geheilt. Er hat Brot vermehrt, Wasser zu Wein gemacht, ist auf dem See gegangen. Er hat Menschen sogar aus dem Tod wieder zurückgeholt. Seinen Freund Lazarus oder die Tochter jenes Mannes namens Jairus. Nur Jesus tat zahlreiche Wunder. Das finden Sie nicht bei Buddha und Sie finden es auch nicht bei Mohammed. Und Jesus hat mit diesen Wundern auch deutlich gemacht, die Hoffnungsperspektive, die Gott für diese Welt und für jeden einzelnen Menschen hat. Ich will es wieder heil machen. Ich will es wieder gut machen. Und wenn Sie damit etwa den Buddhismus vergleichen, der Buddhismus hat eine ganz negative Perspektive für die Welt. Der Buddhismus sagt, Leben ist Schmerz. Und du musst irgendwie den Schmerz betäuben, aber es wird nicht besser. Nur Jesus wurde lange vorher angekündigt, war ohne Schuld, tat viele Wunder. Und dann das vierte Alleinstellungsmerkmal. Nur Jesus brachte eine Vorleistung. Nur Jesus kam, um uns erstmal was zu geben. Und nicht um von uns etwas zu fordern. Wissen Sie, der Charakter der Religion besteht normalerweise darin, dass die Menschen dazu aufgefordert werden, etwas zu tun, um das höhere Wesen gnädig zu stimmen, um irgendwie mit Gott in Kontakt zu kommen, um irgendwie etwa im Ahnenkult die Ahnen, von denen man dann annimmt, dass sie Götter werden, zufriedenzustellen. Und wehe, sie machen das nicht, wehe, sie vergessen den Jahrestag des Ahnen, wehe, sie unterlassen es, ihm irgendwelche Opfer zu bringen, dann wehe ihnen. Die Religionsstifter haben Systeme entwickelt, mit denen die Menschen sich hocharbeiten können und sollen. Der achteilige Pfad des Buddhismus, der dann in die Versenkung und in das sich entäußern und entleeren mündet. Und dann ist man nicht mal bei Gott, sondern man ist sich ganz los. Oder denken Sie an die fünf Säulen des Islam, die ein Moslem erfüllen muss. Das Glaubensbekenntnis, Allah ist der einzige Gott und Mohammed sein Prophet, fünfmal täglich das Gebet, Fasten im Fastenmonat Ramadan, die Almosen, einmal im Leben mindestens die Pilgerfahrt nach Mekka. Und wenn sich's noch einrichten lässt, für die Männer die Teilnahme am Heiligen Krieg. Machen Sie mal. Leisten Sie. Und Jesus ist völlig anders. Jesus ist nicht ein Religionsstifter, der mit einer Tugendlehre an die Menschen herantritt und sagt, ihr sollt so und so leben und dann könntet ihr Gott milde und gnädig stimmen. Die Apostel sind nicht in erster Linie Morallehrer, die den Menschen ein paar Gebote gegeben haben. Das haben sie im Auftrag Jesu auch gemacht, aber das war nicht ihre eigentliche Berufung. Sondern die Apostel sind Reporter. Die Apostel sind Berichterstatter. Die Apostel sind Augenzeugen, die davon berichten, was Jesus getan hat für uns. Die berichten von der Vorleistung, die er gebracht hat. Ja, die Religionen beginnen mit dem, was die Menschen tun müssen. Die Bibel beginnt mit dem, was Gott getan hat. Und sie sagt, er gab sein Leben für dich. Gott hat sich auf die Suche nach dir begeben in diesem Jesus Christus. Gott ist gekommen, um dein Problem zu lösen. Gott ist gekommen, um dich zu retten. Aus deiner Verlorenheit, aus deiner Angst, aus deiner Schuld, aus deiner Verzweiflung. Er liebt dich, er sucht dich, er kommt auf dich zu. Er geht dir in diesem Jesus Christus entgegen. Wissen Sie, Gott wird Mensch, sagt die Bibel. Und der Koran sagt, zum Beispiel in Sure 1991, dass das eine Gotteslästerung ist. Gott will ein persönliches Liebesverhältnis zu dir, ein Vertrauensverhältnis zu dir aufbauen, sagt die Bibel. Und der Koran sagt, kein Mensch darfst dich Allah anders nähern, denn als Sklave. Da wird immer diese Distanz bleiben, immer diese totale Transzendenz und Jenseitigkeit und niemals ein Vertrauensverhältnis und niemals wirklich ein ruhiges, befriedetes Gewissen. Nur Jesus bringt eine Vorleistung und er bringt den Gipfel dieser Vorleistung in dem Moment, als er an das Kreuz sich schlagen lässt. Er hätte das verhindern können, um dort für uns zu sterben. Um die Strafe auf sich zu nehmen, das ist in den letzten Tagen immer wieder hier deutlich erklärt worden, die wir verdient gehabt hätten, weil wir als Schuldige vor Gott stehen, weil wir ihm so unendlich viel schuldig bleiben und weil ein heiliger Gott das nicht einfach so stehen lassen kann, dann würde er aufhören, Gott zu sein. Jesus bringt eine Vorleistung. Und jetzt kommt die nächste Frage zwingend, warum ist das nötig? Warum dieser ganze Aufwand? Warum muss ein Gott seinen eigenen Sohn schicken? Das ist doch sehr drastisch. Das ist doch extrem. Warum ist das nötig? Wenn Gott so ein großes Projekt startet, dann muss etwas Schlimmes vorgefallen sein, dass das nötig ist. Und das führt uns zum fünften Alleinstellungsmerkmal. Nur Jesus deckt mein Problem auf. Nur Jesus entlarvt mein Leben, wie es in den Augen Gottes wirklich dasteht. Nur Jesus stellt meinem Leben diese realistische Diagnose. Kein Arzt hat genauer hingeschaut als Jesus. Kein Arzt hat ehrlicher diagnostiziert als Jesus. Und Jesus hat seine Diagnose an vielen Stellen im Neuen Testament zusammengefasst. Deswegen, wenn Sie die Bibel lesen, dann ist mein Rat immer, setzen Sie sich irgendwo hin, wo Sie sicher sitzen, dass Sie nicht vor Schreck in Ohnmacht fallen, wenn Sie das lesen. Prüfen Sie das genau. Jesus hat zum Beispiel gesagt in Matthäus 15, Vers 18, woher kommen die Probleme? Da wollten so Religionsaufpasser seine Jünger dazu vergattern, dass sie ihre Hände besser waschen müssten vor den Mahlzeiten, um die religiösen Regeln genauer einzuhalten. Und da hat Jesus gesagt, das Hauptproblem ist nicht das, was von außen in den Menschen reinkommt, sondern was von innen aus den Menschen rauskommt. Und dann hat Jesus diese Diagnose formuliert. Er hat gesagt, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen Probleme machen und sie kommen aus seinem Herzen. Und Jesus hat immer wieder deutlich gemacht, unser Hauptproblem als Menschen sind gar nicht die einzelnen Vergehen, die wir auf uns laden, sondern unser Hauptproblem ist unser verdorbenes Herz. Wir sind nicht Sünder, weil wir die einzelnen Sünden begehen, sondern wir begehen die einzelnen Sünden. Wir leben so, wie wir leben. Wir beleidigen Gott so, wie wir ihn beleidigen. Wir ignorieren Gott so, wie wir ihn ignorieren. Wir missachten ihn so, wie wir ihn missachten, weil wir Sünder sind. Weil es mit unserem Herzen nicht stimmt, weil wir gewissermaßen ganz von innen heraus verfaulen. Und deswegen können wir vor einem heiligen Gott nicht bestehen. Wissen Sie, keine Religion der Welt stellt uns Menschen ein so radikales, drastisches, kritisches Zeugnis aus wie die Bibel. Und deswegen lassen Sie sich bitte nicht einreden, die Bibel würde den Menschen irgendwie begütigen oder ihm Honig um den Mund schmieren oder ihn besänftigen oder die Dinge schönreden. Wenn jemand die Dinge nicht schönredet, dann ist es die Bibel, dann ist es Jesus, dann sind es seine Apostel. Aber, und nun ist das Entscheidende zu sagen, Jesus hat es nicht bei der Diagnose belassen. Wir mit unseren schmutzigen Herzen und Händen, wir können uns nicht selber reinwaschen. Aber Gott will uns reinmachen. Er will diese Feindschaft, diese Ablehnung, die von unserer Seite aus ihm gegenüber besteht, er will die überwinden. Und darum übernimmt er die Sache selbst. Weil wir schmutzige Hände haben, macht er sich die Hände schmutzig und kommt zu uns und schickt seinen Sohn und leidet in diesem Jesus Christus. Und das ist das sechste Alleinstellungsmerkmal. Nur Jesus vergibt meine Schuld. Mohammed hat nie den Anspruch erhoben, Sünden zu vergeben. Nie den Anspruch erhoben, Sünden zu vergeben. Buddha hat nie den Anspruch erhoben, einem Menschen Frieden mit Gott zu schenken. Glaubt ja gar nicht, dass es einen persönlichen Gott gibt. Nur Jesus vergibt meine Schuld. Und er hat das Recht dazu, weil er den Preis dafür bezahlt hat. Weil er die Strafe, die wir verdient gehabt hätten, auf sich genommen hat, freiwillig. Deshalb ist die Sache mit dem Kreuz passiert. Wissen Sie, der Hinduismus lehrt, wenn Sie bestimmte Dinge vergeben haben wollen, dann müssen Sie 35 Millionen Mal die Silbe Om beten. Der Mensch muss seine Verfehlung irgendwie abarbeiten. Er muss etwas leisten. Er muss religiös die Muskeln spielen lassen. Und vielleicht hilft's ja, vielleicht aber auch nicht. Und Jesus ist so drastisch in seiner Diagnose, dass er sagt, du Mensch, kannst das gar nicht. Du wirst nie gut genug sein für einen heiligen Gott. Glaub doch nicht, dass Gott so harmlos wäre, dass du mit deinen bescheidenen moralischen Bemühungen seinem Anspruch jemals gerecht werden könntest. Was für eine Karikatur von Gott hast du dabei vor Augen? Ich komme für dich. Ich lass mich annageln an dieses Kreuz. Ich gebe mein sündloses Leben als Opfer, als stellvertretendes Opfer für dich und bezahle für deine Schuld. Und das ist ein riesiges Geschenk von Jesus. Und jeder, der das für sich persönlich annimmt und der da zugreift und sagt, ich glaube dir das und ich gebe zu, dass ich deine Vergebung brauche, Jesus, der ist nach Hause gekommen, den nimmt Gott an. Der braucht sich nicht mehr zu fürchten vor dem Gericht Gottes. Der bekommt Gott zum Vater. Der kommt nach Hause. Der kann schon mitten in diesem Leben fest darauf vertrauen, dass Gott ihn beschützt, dass er ihn hält. Und der kann erst recht damit rechnen, dass er am Ende, wenn die letzte Linie dieses Lebens überschritten wird, nicht den Schritt ins Ungewisse geht, nicht den Schritt in die Finsternis, sondern den Schritt in Gottes offene Arme, den Schritt in den Himmel. Das hat Jesus uns ermöglicht. Denn nur Jesus vergibt Schuld. Schauen Sie, das war auch immer sein Anspruch. Jesus hat gesagt, ich vergebe dir Schuld. Und überlegen Sie mal, was in diesem Anspruch steckte. Also angenommen, ich trete dem Herrn hier in der ersten Reihe kräftig vors Schienbein und er empört sich zu Recht. Und dann kommen Sie und sagen zu mir, Sie brauchen meine Vergebung. Ja? A, tritt B und dann kommt C und sagt, du brauchst meine Vergebung. Es wird auch der Getretene sagen, nee, wenn einer hier zu vergeben hat, dann bin ich es. Sie können das nur sagen als C, dass ich Ihre Vergebung brauche, wenn mein Vergehen gegen diesen Herrn immer auch zugleich ein Vergehen gegen Ihr Gesetz ist, ein Vergehen gegen Ihre Autorität. Und schauen Sie, so hat es Jesus getan. Da hat A, B schwere Schuld zugefügt. Und Jesus hat zu A gesagt, ja, du musst das auch mit dem persönlich regeln und klar machen. Aber du brauchst in erster Linie meine Vergebung. Und das konnte er nur deshalb sagen, weil er Gott ist. Und weil jede Schuld, die wir einem anderen Menschen gegenüber auf uns laden, immer zugleich auch eine Schuld gegen Gott ist, eine Schuld gegen Jesus. Aber er will vergeben, nur Jesus vergibt meine Schuld. Jemand hat gesagt, der Islam ist ein Glaube, in dem Gott von dir fordert, dass du deinen Sohn schickst, um für ihn zu sterben. Und der christliche Glaube ist ein Glaube, in dem Gott seinen Sohn schickt, um für dich zu sterben. Deutlicher kann man den Gegensatz nicht formulieren. Er kam für uns. Und ich habe das immer wieder erlebt, wenn Moslems Christen werden, wenn jemand, der bis dahin unter dem Gesetz von Allah stand und unter der Ungewissheit, die das bedeutet, begriff, wer Jesus ist und dass Jesus uns die Vergebung schenken will durch das, was er für uns erlitten hat, dass einem Moslem auf die Augen aufgehen. Ich weiß noch, jene Frau, die mir gegenüber saß, und sie sagte nur, ist der aber großzügig. Nur Jesus vergibt Schuld. Bleibt die Frage, woher kann ich wissen, dass Jesus wirklich die Macht dazu hat, dass er wirklich die Autorität besitzt, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Könnte ja jeder kommen und sagen, ich vergebe dir. Warum hat Jesus die Macht? Warum hat er die Autorität? Und das ist das siebte Alleinstellungsmerkmal. Nur Jesus hat den Tod besiegt. Nur Jesus hat den Tod besiegt. Das ist der entscheidende und endgültige Beleg für seine Einzigartigkeit. Als Mohammed gestorben war, da soll sein Freund Omar vor das Zelt getreten sein mit einem Säbel und gesagt hat, Mohammed ist nicht tot. Mohammed wird leben und dem schlage ich den Kopf ab, der behauptet, Mohammed sei tot. Und nach wenigen Tagen mussten sie die Leiche dann eben doch aus dem Zelt tragen und mussten ihn begraben. Buddha starb an einer Lebensmittelvergiftung. Das muss ich mal klar machen. Und er soll zu einem späten Zeitpunkt seines Lebens gesagt haben, die Wahrheit habe ich nicht gefunden. Aber Jesus, sein Grab war leer. Und die Quellen, die uns das im Neuen Testament berichten, sind zuverlässig. Sie sind gründlich. Und darum freuen wir uns auch, dass es am kommenden Dienstag an der Universität Hannover einen Vortrag geben wird, ausgerichtet von einer christlichen Studentengruppe, die einen Althistoriker aus Marburg eingeladen haben. Und dieser Althistoriker wird über das Thema sprechen, die Auferstehungsberichte aus der Perspektive eines Althistorikers. Und ich habe ein Buch von ihm gelesen. Er wird dort deutlich machen, wie gründlich, wie zuverlässig, wie belastbar, wie solide die neutestamentlichen Quellen belegen, dass das Grab leer war, dass Jesus wirklich den Jüngern begegnete, dass er auferstanden ist. Und das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, wie das ein Kollege von mir erlebt hat, der einen Vortrag gehalten hat über die Auferstehung, und dann trat in der Diskussion hinterher ein muslimischer Student auf und machte sich lustig über die Auferstehung Jesu und sagte so scherzhaft: Ihr armen Christen, ihr wisst nicht, wohin ihr geht. Wir gehen zum Grab unseres Meisters und wir haben seinen Leichnam. Ihr geht zum Grab eures Meisters und es ist... Und da kam er ins Stocken. Und der Kollege sagt, ich bemerkte seine Verwirrung und sagte: Sprechen Sie weiter, sagen Sie es. Es ist leer. Und er fügte hinzu, wie gerne hätte ich seinen Gesichtsausdruck in diesem Moment mit einer Sofortbildkamera festgehalten. Zum ersten Mal war diesem Studenten wahrscheinlich die Bedeutung der Tatsache bewusst geworden, dass das Grab leer war. Er ist wirklich auferstanden. Er hat die ultimative Machtfrage gelöst, dadurch, dass er den Tod besiegt hat. Und Martin Luther hat dieses großartige Bild gebracht, er hat das mit einer Geburt verglichen. Er hat gesagt, bei der Geburt, wenn der Kopf als erstes raus ist, dann ist das Schlimmste überstanden. Und dann kommt der Rest irgendwie hinterher. Also ich meine mich auch noch daran zu erinnern, dass es so war. Aber damit wollte er sagen, Christus ist durch. Das Haupt Christus, das Haupt seiner Gemeinde ist durch. Und deswegen können alle, die zu ihm gehören, alle, die sich an ihn halten, die ihm glauben, sich felsenfest darauf verlassen, wir kommen auch durch. Uns wird er auch auferwecken. Und daraus folgt das vorletzte Alleinstellungsmerkmal in unserer Liste. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Achtens, nur Jesus bietet eine sichere Zukunft. Nur Jesus bietet eine sichere Zukunft. Wie ist die Perspektive im Buddhismus? Reinkarnation, das heißt ständige Wiedergeburt. Sie werden vielleicht auf einem niedrigeren oder auf einem höheren Level wiedergeboren, vielleicht als Maus oder als Königssohn möglicherweise. Aber sie werden immer wieder hineingeworfen in diesen Kreislauf der Wiedergeburten. Und sie müssen an ihrem Karma arbeiten, an ihrer Bilanz, an ihrer Lebensbilanz. Und sie sind erst dann am Ziel dieser quälenden Prozesse, wenn sie ins Nirvana gehen. Das Bild, was man gerne verwendet, um das zu erklären, ist der Tropfen, der sich ins Meer hinein auflöst. Sie haben ihr Ziel erst erreicht, wenn es sie nicht mehr gibt. Erst dann sind sie am Ziel, wenn ihre Persönlichkeit erloschen ist, wie ein Tropfen im Meer. Das ist die Zukunft, die der Buddhismus ihnen bietet. Und der Islam hat eine Paradiesvorstellung, die ja sehr, sehr irdisch beschrieben ist. Aber Kismet, ne? Nicht wahr? Also Kismet heißt Schicksal. Sie wissen nie, ob es reicht. Sie wissen nicht, ob Allah am Ende den Daumen heben oder senken wird. Sie können das auch nicht entscheidend wirklich vorher beeinflussen. Klar, sie müssen versuchen, die Regeln einzuhalten. Aber was rauskommt, der Koran sagt, auch Allah ist listig. Und man muss mal sehen, es bleibt immer diese quälende Ungewissheit. Und wenn Sie mit Muslimen sprechen, nachdem die Christen geworden sind, also keine Muslime mehr sind, dann sagen die das auch in der Regel, wie quälend diese Unsicherheit war. Man wusste nie, ob es genügen wird. Die Zukunft war ein großes Fragezeichen und eine schlimme Bedrohung. Aber Jesus bietet denen, die ihm vertrauen, echte Sicherheit für die Zukunft. Und deshalb konnte Søren Kierkegaard, der dänische Philosoph des 19. Jahrhunderts, der ein sehr kritischer Kopf war, der zu manchen Dingen auch möglicherweise fragwürdige Thesen entwickelt hat, aber der immer nach dem Halt seines Lebens suchte und der Jesus Christus als den auferstandenen Sohn Gottes fand. Deswegen konnte er als Inschrift für seinen Grabstein folgende Liedstrophe eines dänischen Liederdichters aussuchen, die ich jetzt nur in der deutschen Übersetzung vorlese. Auf Kierkegaards Grabstein steht, kurz ist die Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Dann will ich laben mich an Lebensbächen und ewig, ewiglich mit Jesus sprechen. Verstehen Sie, das ist Sicherheit für die Zukunft. Und der frühere bayerische Bischof Hermann Betzel hat es so ausgedrückt, diese Sicherheit. Er hat gesagt, wenn Sie dir hier die Augen zudrücken und sagen, es ist vorüber, dann wird er dir dort das Paradies aufschließen und sagen, du bist daheim. Kurz ist die Zeit, dann ist es gewonnen, dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. Nur Jesus bietet diese Sicherheit für die Zukunft. Was für eine Bilanz!